Wenn Gott etwas Neues beginnt, sieht es oft ganz anders aus, als wir es erwarten würden. Nicht im religiösen Zentrum, nicht dort, wo alles äußerlich geordnet und angesehen ist, setzt Jesus seinen ersten Schritt als König, sondern mitten im Alltag einfacher Menschen am See, dorthin, wo Dunkelheit, Leistungsdruck und innere Leere dicht beieinander liegen. Gerade dort beginnt der Dienst des Königs und wird zu einem Wendepunkt in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Gottes neuer Anfang, der König folgt Gottes Ökonomie, nicht menschlichen Erwartungen. Der Beginn des öffentlichen Dienstes Jesu trägt eine leise, aber scharfe Kontur, nicht Jerusalem, nicht der Tempel, nicht das religiöse Zentrum Israels wird zum Schauplatz seines Auftretens, sondern Galiläa, eine Randregion, die im Ruf der Zweitrangigkeit steht. Dort, wo man von Galiläa der Nationen sprach, wo das Land durchsetzt war von heidnischem Einfluss, setzt der König seinen Fuß hin und beginnt zu reden und zu handeln. Die Verhaftung Johannes des Täufers ist mehr als ein politisches Ereignis, sie markiert, dass das alte System, das den von Gott gesandten Vorläufer nicht aufnehmen will, vor Gott innerlich bereits verworfen ist. Johannes gibt Zeugnis, doch Jerusalem schließt sein Herz. So entsteht eine unsichtbare Linie, Gott zieht sich von dem zurück, was sich an religiöser Form festklammert, während das Herz unempfänglich bleibt. Es heißt von Jesus, dass er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge. Der Sohn Gottes scheut nicht den Weg in die Synagoge, aber er bindet sich nicht an das religiöse Zentrum, wenn dieses das Wort ablehnt. In Gottes neuer Ökonomie gab er all das auf und begann neu. Das Umfeld unter Gottes Souveränität entsprach dieser Veränderung in Gottes Ökonomie. Weil Jerusalem den Empfehlenden des neuen Königs abgelehnt hatte, wusste der Herr Jesus, dass er seinen Dienst nicht dort beginnen sollte. In Jerusalem gab es keinen Empfang für ihn. In dieser Bewegung von Jerusalem nach Galiläa spiegelt sich die Ökonomie Gottes, sein heilsgeschichtlicher Haushaltsplan. Gott verknüpft seine Gegenwart nicht mit Mauern, Systemen und Traditionen, sondern mit der inneren Bereitschaft, seinen Christus aufzunehmen. Das Umfeld, das er zulässt, die Ablehnung in Jerusalem, die offene, wenn auch verachtete Region im Norden, ist nicht Zufall, sondern Ausdruck seiner Souveränität. Gerade so zeigt er, dass er Neuanfänge oft nicht dort schenkt, wo wir sie erwarten, sondern an Orten, die wir als nebensächlich oder zu gewöhnlich abstempeln würden. Das Evangelium vom Königreich beginnt in einer Gegend, über die man spöttisch sagt, der Christus kommt doch nicht aus Galiläa. Doch eben dort geht das Licht auf. Für den Weg des Einzelnen bedeutet das, Gottes Handeln ist nicht an unsere religiösen Kulissen gebunden. Er darf unsere Erwartungen durchkreuzen, vertraute Formen hinter sich lassen und uns in neue Räume führen, in denen wir ihn klarer erkennen. Wer sich auf diesen Weg einlässt, entdeckt, dass Gottes Neuanfang oft nicht spektakulär wirkt, aber tiefgreifend ist, mitten in der Unspektakularität des Alltags, in übersehenen Lebensbereichen, setzt der König seinen Dienst an uns an, leise, doch voller Realität, und öffnet einen Weg in das Königreich der Himmel, der jenseits aller äußeren Religion verläuft. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Andere sagten, dieser ist der Christus. Andere sagten, der Christus kommt doch nicht aus Galiläa? Gottes neuer Anfang mit uns zeigt sich selten im Brennpunkt religiöser Bühne, sondern in den unscheinbaren Galiläas unseres Lebens, in Übergängen, die wir nicht gewählt haben, in Verschiebungen, die uns eher verunsichern, und in Situationen, in denen vertraute Sicherheiten nicht mehr tragen. Wenn der König seinen Dienst nicht im Tempel, sondern im verachteten Norden beginnt, dann öffnet er damit auch unsere Augen dafür, dass Gottes Ökonomie nicht an unsere Vorstellungen und fixierten Orte gebunden ist. Es kann tröstlich und zugleich herausfordernd sein, zu erkennen, wo ein altes System innerlich ausgehöhlt ist, hält Gott sich nicht mehr daran fest, sondern geht weiter. Für den Glaubenden liegt darin eine stille Einladung, in den eigenen Umständen nicht zuerst nach der Wiederherstellung vertrauter Formen zu suchen, sondern nach der Spur des gegenwärtigen Christus. Seine Gegenwart ist kostbarer als jede Umgebung, und sein Weg führt hinein in eine innere, himmlische Realität, in der unsere Geschichte neu ansetzt, selbst dann, wenn äußerlich nichts Glanzvolles zu sehen ist. Vom Fluss zur Meeresküste, der König begegnet uns zweimal. Die ersten Schritte der Jünger mit Jesus zeichnen eine Bewegung, die sich im Leben vieler Glaubender wiederfindet. Am Jordan treffen Andreas und der andere Jünger auf Jesus, nachdem Johannes der Täufer auf ihn hingewiesen hat, und hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er: Siehe, das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Der Jordan ist in der Schrift ein Ort der Grenze und des Übergangs, Israel zieht durch ihn in das Land, Elia geht an ihm in den Himmel, und bei Johannes wird er zum Ort der Busse. Hier wird das alte Leben dem Gericht Gottes ausgeliefert, hier beginnt Gott neu. Geistlich gesprochen steht der Jordan für Begräbnis und Auferstehung, für Beendigung und Neubeginn. Viele kennen eine solche Jordan-Erfahrung, ein klares Ergriffenwerden vom Lamm Gottes, Bekehrung, Taufe, das Bewusstsein eines neuen Anfangs. Doch im Anschluss kehren nicht wenige wie die Jünger zunächst in ihre gewohnten Umfelder zurück, an den Ort der Arbeit, der Familie, der eingeübten Routinen. In der Bibel steht der Jordan für Begräbnis und Auferstehung, für Beendigung und Neubeginn. Das Galiläische Meer hingegen steht für die von Satan verdorbene Welt. So war der Jordan ein Ort des Begräbnisses, während das Galiläische Meer die verdorbene Welt darstellte. An der Meeresküste begegnet der König denselben Menschen ein zweites Malachi. Der See Genezareth ist nicht einfach eine geografische Angabe, sondern in der biblischen Bildsprache ein Hinweis auf die von Satan verdorbene Welt, auf das bewegte, oft bedrohliche Feld unseres Alltags, in dem wir fischen, arbeiten, uns mühen und sorgen. Dort, mitten in Netzen, Booten und Geschäftigkeit, tritt Jesus erneut an sie heran. Er ruft nicht mehr nur in die Umkehr hinein, sondern in die Nachfolge, sie aber verließen sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Die erste Begegnung am Jordan klärt die Frage nach Schuld und Annahme vor Gott, die zweite Begegnung am See stellt die Frage nach dem Lebensweg, nach Prioritäten und Zugehörigkeit. So zeigt sich, dass der König nicht nur der ist, der uns rettet, sondern auch der, der uns in unserem Alltag aufsucht, wenn der erste Eifer verblasst ist. Er knüpft an die frühe Erfahrung an, vertieft sie und verwandelt sie in einen dauerhaften Weg. Das ist nicht vorwurfsvoll, sondern voller Geduld. Der, der am Jordan den Neuanfang gestiftet hat, gibt uns an der Meeresküste unseres Alltags nicht auf, sondern lässt sein Licht neu in die Werkstatt, ins Büro, in unsere Beziehungen fallen, damit aus einem punktuellen Erlebnis eine Geschichte des Gehens mit ihm wird. Wer diese zweifache Bewegung erkennt, Jordan und See, Begräbnis und Alltag, Rettung und Nachfolge, findet in ihr einen Schlüssel zum eigenen Leben. Es ist keine Schwäche, wenn der Alltag die frühe Klarheit des Glaubens verschleiert, es ist vielmehr die Bühne, auf der der König uns erneut begegnet. Er ist derselbe, der einst am Fluss als das Lamm Gottes gezeigt wurde, und derselbe, der uns in der Geschäftigkeit des Tages mit einem einfachen, aber alles entscheidenden Wort anspricht: Folge mir. In dieser Treue des Königs liegt eine tiefe Ermutigung. Unsere Geschichte mit ihm hängt nicht an der Stabilität unseres ersten Entschlusses, sondern an der Beharrlichkeit seiner Liebe, die uns am Jordan findet und am See wieder aufsucht. Und hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er: Siehe, das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Die Bilder von Jordan und See Genezareth zeichnen einen Weg, der weit über die ersten Jünger hinausreicht. Der Glaube beginnt oft mit einer klaren Zäsur, einer inneren Wendung, einem Ergriffenwerden von Christus als dem Lamm Gottes. Doch das Leben bleibt nicht am Flussufer stehen, es führt in den Alltag zurück, in das Meer einer Welt, die von Unruhe, Versuchung und vielfältigen Bindungen geprägt ist. Dass der König die Jünger ein zweites Malachi aufsucht, macht deutlich, wie geduldig und konsequent er ist. Er begnügt sich nicht damit, uns nur zu retten, sondern sucht unsere ganze Existenz. So werden auch unsere wiederkehrenden Routinen, unsere Arbeitsplätze, unsere scheinbar neutralen Lebensfelder zu Orten, an denen der Ruf des Königs hörbar werden kann. Wer zurückschaut und erkennt, wie oft Christus schon an den eigenen Jordan getreten ist, darf zugleich darauf vertrauen, dass er auch an den Ufern des heutigen Alltags nicht fern ist, bereit, die erste Gnade zu vertiefen und aus einem Anfang einen Weg zu formen. Das große Licht ruft Jünger und baut das Königreich der Himmel. Wenn der König seinen Dienst in Galiläa beginnt, tut er dies nicht als politischer Anführer oder als religiöser Reformer, sondern als Licht. Matthäus schildert, wie auf das Volk, das in Finsternis sitzt, ein großes Licht fällt, und dieses Licht ist nicht ein neues Programm, sondern eine Person. Die ersten Jünger folgen ihm nicht, weil sie von einer Bewegung überzeugt werden, sondern weil sie von ihm selbst angezogen werden. Andreas kann nur sagen, wir haben den Messias gefunden, und bringt seinen Bruder zu ihm, er führte ihn zu Jesus. Die Anziehung liegt im Angesicht des Königs, in der Begegnung mit seiner Gegenwart. So beginnt das Werk des Königreichs der Himmel, nicht in Strategien, sondern im Blickkontakt zwischen dem König und denen, die er ruft. Der Dienst des neuen Königs für das Königreich der Himmel begann nicht mit irdischer Macht, sondern mit himmlischem Licht, mit dem König selbst als dem Licht des Lebens, das im Schatten des Todes leuchtete. Als der Herr seinen Dienst als Licht begann, stellte er seine Macht und Autorität in keiner Weise zur Schau. Dieses Licht bleibt nicht privat oder innerlich. Es drängt in Wort und Tat nach außen. Jesus zieht durch die Orte Galiläas, geht in die Synagogen, wo das Gesetz und die Propheten gelesen werden, und legt die Schrift so aus, dass sich das Evangelium vom Königreich öffnet. Es heißt, dass in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen, und Matthäus betont, dass dieses Evangelium vom Königreich, auf der ganzen bewohnten Erde gepredigt werden wird, zu einem Zeugnis für alle Nationen. Vergebung wird nicht als Endpunkt verstanden, sondern als Eingang in eine neue Herrschaftsordnung. Gott kommt, um in seinem Volk zu wohnen und zu regieren, schon jetzt als Vorgeschmack der kommenden Vollendung. Darum sind die Zeichen, die den Dienst Jesu begleiten, Heilungen, Befreiungen, aufgetane Augen und gelöste Zungen, sichtbare Strahlen dieses Lichts. In Jesaja 35, 5 bis 6 heißt es, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Diese Bilder werden in Galiläa Wirklichkeit, der König bringt nicht nur Lehre, sondern eine Kraft, die aus dem kommenden Zeitalter in die Gegenwart hineinragt. Wer in diesem Licht Ruf und Dienst der Jünger betrachtet, erkennt, dass der König sein Werk durch Menschen fortsetzt, die er in derselben Atmosphäre des Lichts formt. Er ruft sie nicht in ein abstraktes Amt, sondern in eine Weggemeinschaft mit ihm, es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Die Jünger werden mit ihm unterwegs sein, seine Worte hören, sein Tun betrachten und in seinem Namen sprechen und handeln. Später heißt es von den Glaubenden, dass sie das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben. So entsteht das, was Offenbarung 21 als Stadt mit 12 Fundamenten beschreibt, auf denen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes stehen, Menschen, die vom Licht des Königs durchdrungen und von ihm in den Dienst des Königreichs hineingezogen wurden, werden selbst zu tragenden Steinen seiner ewigen Wirklichkeit. Der Dienst im Licht unterscheidet sich damit grundlegend von einem Dienst aus bloßer Pflicht oder Eigendynamik. Wo der König als Licht gegenwärtig ist, entsteht eine Mischung aus Klarheit und Trost, Klarheit, weil sein Licht Schatten, Selbsttäuschung und Verstrickungen ans Licht bringt, Trost, weil eben dieses Licht nicht verurteilt stehen lässt, sondern heilt, ordnet und ausrichtet. So wird das Leben mit ihm zu einem Weg, auf dem man mehr und mehr erfährt, was es heißt, unter der freundlichen Herrschaft des Königs zu stehen. Nicht alle Spannungen lösen sich, nicht alle Krankheiten weichen sofort, doch wer an diesem Licht festhält, erlebt, dass inmitten von Dunkelheit und Todesschatten eine andere Wirklichkeit aufscheint. In ihr wird der Dienst nicht zuerst durch äußeren Erfolg gemessen, sondern daran, ob der König selbst sichtbar wird, ob sein Wort Gewicht erhält und ob Menschen in seiner Gegenwart atmen können. In dieser Perspektive gewinnt jeder unscheinbare Dienst, jedes verborgene Zeugnis und jede leise Treue ihren Wert, sie sind kleine Spiegel, in denen das große Licht des Königs in unsere Zeit hineinleuchtet. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Er führte ihn zu Jesus. Jesus schaute ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas genannt werden. Das große Licht, mit dem der König seinen Dienst beginnt, ist mehr als ein poetisches Bild, es beschreibt die Art, wie Gott heute handelt. Er drängt sich nicht mit Rohrmacht auf, sondern erhält, was verborgen ist, und zieht an, ohne zu zwingen. Wo dieses Licht auf ein Herz trifft, wird der Weg klarer, auch wenn nicht jede Frage sofort beantwortet ist. Und wo Menschen in diesem Licht ihren Platz finden, sei es in sichtbarem Dienst oder in ganz unspektakulären Alltagsvollzügen, wird etwas vom Königreich der Himmel erfahrbar, eine stille, aber spürbare Herrschaft der Gnade. So darf jeder, der sich unscheinbar oder überfordert fühlt, neu daran erinnert sein, die Frucht des Dienstes hängt nicht zuerst von der eigenen Stärke oder Originalität ab, sondern davon, ob das Licht des Königs Raum gewinnen darf. Dort, wo er gesehen, gehört und geliebt wird, wächst sein Reich, auch wenn es für das natürliche Auge nur wie ein unscheinbarer Anfang in Galiläa aussieht. Herr Jesus Christus, du König der Himmel, danke, dass du nicht an den vermeintlich heiligen Orten stehen bleibst, sondern uns in unserer wirklichen Situation aufsuchst, in der Dunkelheit unseres Alltags, am See unserer Sorgen und unseres Getriebens eins. Du bist das große Licht, das im Schatten des Todes aufleuchtet, und du vergisst keine einzige Begegnung, die du mit uns hattest. Erneuere in uns die Erinnerung an den Weg, den du mit uns begonnen hast, und lass dein Licht auf alles fallen, was uns bindet und von dir ablenkt. Ziehe unser Herz neu zu dir, damit wir dich nicht nur kennen, sondern dir im Licht deines Reiches nachfolgen, wo immer du uns hinstellst. Stärke uns durch deinen Geist, damit wir als deine Jünger Lichtträger werden, die Hoffnung, Heilung und dein Evangelium vom Königreich in eine müde und verletzte Welt hineintragen. Bewahre uns davor, in leere Religiosität oder bloße Geschäftigkeit zurückzufallen, und erfülle uns mit der Freude zu wissen, dass du als König treu vollendest, was du begonnen hast. Amen.